Hallo Gregi.
Hallo Dori.
Ich habe richtig geplant auf die Anwaltsrevue, die erste im 2024, weil ich habe via Instagram gesehen, dass der Manuel Kreis, der ist nebenamtlicher Richter am Appellationsgericht Basel-Stadt, dass der einen Aufsatz geschrieben hat zu den Entscheidungsfristen.
Genau, ganz kurz, Anwaltsrevue ist das Publikationsorgan vom Schweizerischen Anwaltsverband.
Genau. Ich habe dann versucht, den Artikel online vorab zu lesen, aber ich habe gemerkt, du brauchst ja das Login. Hast du das Login?
Ja, selbstverständlich.
Okay. Also ich würde das auch müssen irgendwie generieren. Darf ich da schnell das Fazit vom Herrn Kreis vorlesen?
Ich lausche wie immer gespannt deine Ausführungen.
Also Herr Kreis seine Ausführungen. Mit dem wohl gut gemeinten, aber übereilt eingeführten Entscheidfristen nach Artikel 397 Absatz 5 StPO und Artikel 408 Absatz 2 StPO besteht nach persönlicher Ansicht des Autors die Gefahr, dass die Rechtsmittelinstanzen bzw. die verfahrensinstruierenden Richterinnen als erstes die Praxis bezüglich Fristerstreckung bei Beschwerden und Berufungen strenger handhaben oder sogar direkt aufgeben müssen. Das erinnert uns an das Schreiben von der dritten Strafkammer vom Kanton Zürich. Ebenfalls wird wohl auch die Notwendigkeit eines doppelten Schriftenwechsels im Beschwerdeverfahren einer strengeren Beurteilung unterzogen. Es ist ebenfalls anzunehmen, dass in mündlichen Berufungsverfahren direkt auf eine schriftliche Begründung der Berufung oder Anschlussberufung verzichtet wird. Mit anderen Worten wird die Verfahrensleitung bzw. das Berufungsgericht im ungünstigsten Fall vermehrt die längste Zeit bis ins Berufungsverfahren hinein ohne eine Begründung auskommen müssen, was eine sorgfältige Fallvorbereitung schwieriger macht. Werden dann zusätzlich erst im Berufungsverfahren Beweisanträge gestellt und gut geheißen, zeichnet sie mit großer Wahrscheinlichkeit die Überschreitung der Entscheidungsfrist ab. Wo dann die Besserstellung für die Opferseite sein soll, bleibt fraglich. Im weniger verbreiteten schriftlichen Berufungsverfahren wird die Verfahrensleitung eine kurze Frist ansetzen. Vergleich Artikel 408 Absatz 3 StPO. Der Handlungsdruck bzw. die Fortführungslast verlagert sich dann wieder auf die Rechtsvertretung, weshalb diese gehalten sein wird, trotz dringender und anderweitiger Inanspruchnahme in ihrer Anwaltstätigkeit irgendeine rechtsgenügliche Berufungsbegründung und allfällige Beweisanträge einzureichen, andernfalls die Säumnisfolgen drohen, gemäß Artikel 407 Absatz 1 Lit B StPO.
Nochmal, man grundsätzlich kürzere Entscheidfristen ist okay. Unsere Klientinnen und Klienten planen auf so einen Entscheid. Sie sind froh, wenn sie Klarheit haben. Da gibt es alles nicht auszusetzen. Solange die Entscheidfristen aber Ordnungsvorschriften bleiben, wo im besten Fall der Richterin oder dem Richter als Empfehlung gilt, kann es keine einseitige Abwälzung geben. Und wir haben das schon...
Es wird ja kein einziger Fall schneller behandelt, wenn du einem Anwalt kürzere Frist gibst. Das muss man mir einfach nicht erzählen.
Wir müssen vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal darüber reden, wenn es tatsächlich jetzt die Entscheidfristen eingehalten werden. Wenn es nur eine Ordnungsvorschrift ist, dann kann man darüber reden. Aber wenn es natürlich, was wir beide befürchten, dass es dann einfach eine neue Praxis für kürzere oder mehr streckbare Fristen gibt und schon alles beim Alten bleibt, dann haben wir den kürzer gezogen.
Ja, aber das Problem ist ja einfach die Vielzahl von Fällen, die Fallzunahme. Die Fälle liegen nicht so lang, weil die Richter faul sind. Die Fälle liegen auch nicht so lang, weil die Anwälte querulatorische Verzögerungen spielen. Sondern die Fälle liegen lang, weil wir ein Nadelöhr im Kanton Zürich beispielsweise beim Obergericht haben, wo einfach nicht nachkommen mit dieser Vielzahl von Fällen. Und dann ist einfach Politik gefordert, um mehr Kapazitäten zu sprechen.
Ich denke, da wiederholen wir uns. Also das haben wir ja alles schon mal gesagt.
Aber ich glaube, das kannst du nicht genug sagen. Ich meine, das Problem ist, und das sieht man glaube nicht, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger sind oft Clinch-Kanzleien und jetzt mit diesen neuen Fristen können wir ja faktisch gar nicht mehr Ferien machen. Also weißt du, mit uns hat schon Gerichtsferien genommen, jetzt noch das. Also ich weiss auch nicht, wenn es dann als alle Verteidigerinnen und Verteidiger in einem Burnout landet, weil ohne uns kein Rechtsstaat. Du schmunzelst. Zu pathetisch.
Vielleicht ein bisschen zu pathetisch. Man muss schauen, was jetzt die Praxis bringt. Ich denke, wichtig ist tatsächlich, dass man sich bewusst wird, dass man gegen jede Verfahrenshandlung eine Beschwerde führen kann. dass es die Gegenseite eben unvorbereitet treffen kann und dass einfach ein Einschneiden von einer nicht erstreckbaren 10-tägigen wirklich ein Problem ist, nicht nur wegen Ferien. Wir haben eben, wir wiederholen uns auch wegen ganz vielen anderen Aspekten und es muss sicher mal umgehend die Notifikation kommen, dass man alert ist, dass man weiss, dass etwas läuft. Und das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten, wie sich das entwickelt.
Ja, aber man hat das Misstrauensvotum von der Politik dem Gericht gegenüber, was ich schon nicht verstehe. Und ausbaden müssen sie dann nochmal etwa dritt, wo wahrscheinlich das Misstrauensvotum jetzt einmal nicht primär gegolten hat. Und ja, also viel schlechter kann man nicht mehr legiferieren.
Ja, ist ja vielleicht ein bisschen Pflasterli-Politik. Man tut dann einfach Fristen einsetzen, die man eh nicht halten kann. Schlichtweg nicht realistisch ist. Und eben, jetzt wiederholen wir es gerade zum dritten Mal.
Also kommen wir zu der StPO. Artikel 160. Einvernahme einer geständigen, beschuldigten Person. Ist die beschuldigte Person geständig, so prüfen Staatsanwaltschaft und Gericht die Glaubwürdigkeit ihres Geständnisses und fordern sie auf, die näheren Umstände der Tat genau zu bezeichnen.
Genau, ist ja noch eigentlich eine spannende Aussage in der StPO, dass der Artikel sozusagen in unsere Strafprozessordnung geschafft hat. Damit bringt man doch implizit eben auch zum Ausdruck, dass es möglicherweise falsche Geständnisse kann geben, wo man muss hinterfragen.
Ja, nein, klar, ja. Ich habe ja den Fall gehabt, den ich auch immer wieder erwähne, wo ich persönlich als Verteidiger überzeugt bin, der Klient macht ein falsches Geständnis. Und wo ich es ja dann mit ihm in langen Gesprächen geschafft habe, dass ich zumindest gegen ihn kann plädieren kann. Also ich bin zwar als amtlicher Verteidiger bist du nicht unbedingt zwingend an die Instruktionen gebunden, du hast gewissen Spielraum, aber in dem Fall wollte ich es nicht machen ohne ihn, weil ich seine Interessen für das falsche Geständnis durchaus verstanden habe. Und wer ist man denn, dass man sich quasi über den Willen von der halt Falschaussagen und damit letztendlich beschuldigte Person sich hinwegsetzt. Und darum habe ich dort in viel Überzeugungsarbeit dann geschafft, dass er zwar bei seinem Standpunkt geblieben ist, ich im Plädoyer dann aufzeigen durfte, warum meiner Meinung nach das Geständnis nicht stimmt. Und das Gericht ist dann auch mir gefolgt.
Grossartig. Nein, wirklich, ich meine es so.
Du meinst es nicht erzählt, aber einfach, dass man sich dem auch bewusst macht. Ja? Da spielen ja ganz viele verschiedene Interessenlagen rein, die man außen gar nicht kann sehen kann.
Genau, eben, also die verschiedenen Aspekte ist, man will, es ist jetzt grosse Belastungsstrafe vor allem an und für sich. Man sieht die Konsequenzen nicht, die es nach sich kann ziehen. Dann gibt es natürlich auch, man will jemand anders schützen mit der Irreführung von der Rechtspflege. Das kann man hinterfragen. Und es ist aber auch ein Ausdruck von einer gewissen richterlichen oder von einer staatlichen Fürsorgepflicht, dass man sich wirklich sicher ist, gerade dort, wo halt eine Verurteilung oder eine mögliche Verurteilung nur auf den Zugaben von einer beschuldigten Person beruht, ist es ja dann umso wichtiger, dass man das genau anschaut, dass es dort keine falsche Verurteilung gibt. Also auch sozusagen fast schon im wohlverstandenen Interesse von einer beschuldigten Person schaut, dass sie nicht für etwas verurteilt wird, was sie gar nicht gemacht hat.
Wobei im abgekürzten Verfahren ist das ja aufgeweicht worden, indem man dort auch im Nachhinein, wenn man weiss, dass die Zugaben falsch waren, eben gerade wegen so Drucksituationen vielleicht, in verschwundener Haftdruck ist ja enorm, dass man da falsche Zugaben hat. Man weiss im Nachhinein, sie sind falsch, aber weil man eben auf das Rechtsmittel verzichtet, ist das Teil von einem Deal. Wobei man dann eben muss sagen, ganz frei kann der Wille gar nicht sein in so Haftsituationen.
Absolut. Komm, machen doch auch gerade den 161er.
Gut.
Das sind die Abklärungen zu den persönlichen Verhältnissen im Vorverfahren. Da wird der Staatsanwaltschaft auferlegt, dass sie die beschuldigte Person zu einem persönlichen Verhältnis nur dann soll befragen, aber dann muss befragen, wenn es mit einer Nachlage oder einem Strafbefehl zu rechnen ist. Oder aus anderen Gründen notwendig ist. Also man möchte, insbesondere mit Blick auf eine Strafzumessung, wenn es um Geldstrafen und Bussen geht, möchte man finanzielle Verhältnisse muss man erfragen und natürlich die weiteren persönlichen Umstände, die für die Strafzumessung könnte eine Rolle spielen, damit das Gericht schon vorgängig einen Eindruck hat von der Person und von den wichtigsten persönlichen biografischen Aspekten.
Wie erlebst du die Befragungen zur Person jetzt hier im Kanton Zürich?
Völlig unterschiedlich. Es gibt Staatsanwälte in der Staatsanwalt, was wirklich interessiert, wo dann finde ich noch gut, also immer mit dem, also wenn ich dabei bin mit meinem Einverständnis, das gerade zusammenfasst in in einem Block und dann das gerade durchdiktiert und ohne auf Nachfragen und einzelne Fragen, dass man gerade wirklich 10, 15 Sätze hat vom Leben und kann durchaus hilfreich sein, gerade wenn es geht um eine Verteidigung gegen Landesverweisung, achte auch ich darauf, dass man im Vorverfahren schon möglichst viel relevante persönliche Umstände kann kommunizieren, was das Gericht in der Vorbereitung darauf kann zurückgreifen.
Und es ist ja oft, wenn man es delegiert zu der Polizei, gibt es ja den Standardfragebogen, wo so ein eine Checkliste ist, dass man alles durchfragt.
Genau, ja.
Was ich einmal ein bisschen vermisse, ist ein bisschen so die Neugier. Also es werden ja nur so oberflächliche Sachen abgefragt, aber so wirklich tiefer geht es ja nicht.
Bis zu einem gewissen Grad die Aufgabe von der Verteidigung, das ist jetzt, was ich persönlich vielleicht ab und zu auch vernachlässige, das ist dann, also zum Beispiel klassischerweise, der Landmann macht das extrem und hat das extrem gemacht. Und dann hast du seinen Plädoyer zugelassen und muss sagen, okay, das ist schon ein Punkt, wenn man wirklich die Klientin, den Klienten am Gericht nochmal im Detail vorstellt, was ist das für eine Persönlichkeitsstruktur, was sind da für Erlebnisse gewesen, das kann schon zu Verständnis führen. Das ist ein Aspekt, wo man sich immer wieder daran erinnern muss. Ich habe auch schon gemacht, du sicher auch schon, dass man Vorgänge beim Gericht oder wenn man sowieso die Aussage grundsätzlich verweigert, eine kurze Zusammenfassung vom Lebenslauf einreicht, damit man gleich gewisse persönliche Aspekte hat, wo man später darauf Bezug nehmen kann. Hast du das auch schon gemacht?
Ja, auf jeden Fall.
Gerade dann, wenn man nicht mitwirkt, muss man sich einfach bewusst sein, dass dann Steuerdaten beizogen werden und die dann natürlich nicht immer das genaue Bild mit Blick auf die Berechnung von der Tagessatzhöhe geben. Also kann sich dort schon eine gewisse Mitwirkung anbieten. Gerade bei unbedingten Geldstrafen kann man das wahnsinniges Geld gehabt, einen Tagessatz 30 oder 90 Franken
ist. Ja, ja.
Und Vorstrafenbericht werden zum Beispiel auch beizogen.
Gut,
das sowieso, wenn sie sowieso Fall, machen,
ja.
Genau.
Ja. Da eben, Steuererklärung sind dann halt, was ist das, zwei, drei Jahre zurückliegend. Also sind ja dann nicht die super aktuellen Daten.
Genau, ja. Ja, dann kommen wir nach der Einvernahme von der beschuldigten Person zu der nächsten Rolle, wo man Personalbeweis abnehmen kann. Das wären die Zeuginnen und Zeugen. Und dort werden wir dann mit dem Begriff starten, Artikel 162, und gehen dann sicher zu der Zeugnisfähigkeit, Zeugnispflicht, Abklärungen über Zeugen. Sehr spannend. Sehr praxisrelevant. Bin gespannt auf deine Inputs dazu.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.